Bianca Barbu, ein Buch über Orawitz. Wie ist es überhaupt dazu gekommen und ist das dein erstes Buch?
Es ist nicht mein erstes Buch, aber es ist mein erstes wissenschaftliches Buch. Das erste Buch, das ich geschrieben habe, hieß Schritte und das war innerhalb des Literaturkreises Staffette. Das waren kleine literarische Texte. Diesmal ist es aber ein wissenschaftliches Buch. Es geht um meine Doktorarbeit. Diese habe ich im Jahr 2017 verteidigt und zwar am Lehrstuhl für Germanistik an der Westuniversität in Temeswar. Betreut wurde sie von Professor Dr. Roxana Nubert. Es ist eben dazu gekommen, weil ich mich immer für die Banater Geschichte und Kultur interessiert habe. Meine Bachelorarbeit und Masterarbeit habe ich auch zu solchen Themen geschrieben, vor allem auch zu Volksliteratur. Danach habe ich mich entschieden, eben über Orawitza zu schreiben, weil ich einen persönlichen Bezug dazu habe. Meine Großeltern haben über 30 Jahre lang dort gewohnt. Meine Eltern haben sich dort kennengelernt. Ich habe die ersten 5 Jahre meines Lebens dort verbracht. Ich habe dann immer Geschichten gehört von alten Persönlichkeiten, ganz schöne Anekdoten und so weiter. Und über meinen Großvater, Dr. Galfi, bin ich dann auch dazu gekommen, diese Schönheit und diese interessanten Aspekte der Orawitzer Geschichte kennenzulernen. Er hat auch sehr viele Materialien gesammelt. Es ist dann wirklich auch in diesem Sinne wissenschaftlich, da es nicht nur so ein bisschen ja, Nostalgie ist, obwohl das auch ein großer Faktor dabei war, sondern es zeigt auch ein bisschen sozialwissenschaftliche Perspektiven und ein paar historische Perspektiven.
Worum geht's im Buch? Was wird beschrieben? Was ist interessant? Was ist besonders?
Wie jede wissenschaftliche Arbeit musste auch so vielleicht ein theoretischer Teil dabei sein. Und da befasse ich mich eben mit diesen ganzen verschiedenen Definitionen von Kultur und interkultureller Literaturwissenschaft, aber auch Gedächtnistheorie, Ethnologie und so weiter, verschiedene Aspekte und wie sich das alles entwickelt hat. Vor allem in der heutigen Zeit, wo es sehr viel vom dritten Raum geredet wird, von Personen, die wirklich in sich selbst so viele Identitäten haben. Es geht ja auch heutzutage immer mehr um dieses Konzept der persönlichen und kollektiven Identität. Dann gibt es auch eben diesen theoretischen Teil und dann werden diese theoretischen Aspekte innerhalb der verschiedenen Kapitel aufgefasst. Und zwar natürlich zuerst befasse ich mich mit der Geschichte von Orawitza. Natürlich bin ich keine Historikerin. Im Prinzip habe ich versucht, alle bisherigen Dokumente, die es gibt, so zusammenzufügen, um zu sehen, was hat gestimmt, was ist nur Legende. Eben auch diese Legenden, diese kleinen historischen Unstimmigkeiten, das trägt auch sehr viel dazu bei, was Orawitzas Identität ausmacht. Wenn Kaiser Franz I. jetzt bei einer Theateraufführung wirklich dabei gewesen war oder es nur im Plan war und er es aber nicht mehr geschafft hat, was man nicht so genau erfahren kann, die Tatsache, dass er doch dort war und auch dem Theater positiv gegenüberstand, das ist schon für diese kollektive Identität, für das kollektive Gedächtnis sehr wichtig. Eben diesen Teil mit Geschichte, Schulwesen, auch Sprache ist ein Teil der Arbeit. Das eigentliche Ziel meiner Arbeit ist die Rolle der deutschen Sprache in Orawitza. Und eben diese Rolle der deutschen Sprache zeigt, dass es eine Lingua Franca war in der wichtigsten Entwicklungszeit Orawitzas. Es gab aber 2 deutsche Sprachen. Die deutsche Sprache der Arbeiter. Orawitza war ein Bergort. Es wurden Bergarbeiter angesiedelt aus Tirol und aus anderen Regionen Österreichs. Diese Sprache natürlich ihren spezifischen Dialekt. Der wurde dann Cori-Dialekt genannt. Da prägte das auch diese Cori Identität bei den Arbeitern. Die hatten dann im Vergleich zu den anderen Städten oder kleinen Bergorten aus dem Banater Bergland, hielten die sich für was Besseres, weil sie eben vor Maria Theresias Zeit angesiedelt worden waren unter Karl dem VI. Und dann sagten sie immer mehr sein Cori, wir sind schon unter dem Karl der VI. Angesiedelt worden, ihr seid erst später gekommen und so weiter. Diese Identitätsbildung. Es gab dann aber auch die andere deutsche Sprache, die gehobene Sprache der Beamten. Denn mit der Zeit wurde dann Orawitza Sitz der Bergdirektion. Da gab es dann natürlich Beamte aus dem Habsburgerreich, die haben dann die deutsche Sprache als gehobene Sprache benutzt. Deshalb ging es dann mit der Zeit in die Zwischenkriegszeit hinein, als es dann so ein Gemisch gab zwischen Umgangssprache, dann Cori-Dialekt und dann gehobene Sprache. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da haben die Intellektuellen wirklich auch den Reiz des Cori-Dialekts erkannt und sich damit befasst. Einer dieser Intellektuellen war auch Dr. Franz Klima. Das war ein Arzt in Orawitza. Er war sehr bekannt und in verschiedenen Bereichen sehr begabt. Er hat neben Medizin Medizin auch Musik gemacht, im Karidialekt Lieder geschrieben. Die kann man unter www.montanbanat.de auch hören. Von ihm stammt das Motto meiner Arbeit, das auch illustrieren soll, wie sich die Identität in Oravica herausgebildet hat. Das Motto lautet, das war seine Vorstellung, als er nach Russland deportiert wurde, also in die ehemalige Sowjetunion deportiert wurde, und er gefragt wurde dort von den Beamten, was bist du eigentlich? Und dann sagte er, na, ich bin in Österreich-Ungarn geboren, mein Vater war Klima František, Tscheche, meine Mutter war Guzetti Maria, Italienerin. Meine Muttersprache ist Deutsch. Ich bin rumänischer Staatsbürger und ich sehe aus wie ein Jude. Legen Sie selbst fest, welcher Ethnie ich angehöre. Da sieht man auch diese stolze Identität, die sich in Oravica herausgebildet hat, wo wirklich verschiedene Kulturgruppen zusammengelebt haben. Darum geht es dann auch im vierten Kapitel meiner Arbeit, das Bild der Deutschen, Beziehung zwischen Kolonisten und Einheimischen. Diese Beziehung zwischen Kolonisten und Einheimischen wird auch in der Volksliteratur ersichtlich. In den Türkenkriegen hat man eine lokale Identität herausgebildet. Man hatte dieses Feindbild der Türken und dann haben sich die Christen zusammengewürfelt sozusagen, obwohl die Kolonisten ja katholisch waren, die Einheimischen orthodox, hat man sich dann doch zusammengetan gegen die Türken. So hat man wirklich diese starke lokale Identität gebildet. Diese Volksliteratur, diese Sagen und Märchen, die wurden dann von Albert und Arthur Schott herausgegeben in Deutschland. Die Märchen wurden von Arthur Schott gesammelt, als er in Oravica lebte. In Anlehnung an die Brüder Grimm hat er und sein Bruder Albert das Buch dann in Deutschland herausgebracht. Walachische Märchen, quasi rumänische Märchen und Sagen, wurden dann in Deutschland herausgebracht. Das war im Jahr 1845. Das war dann schon etwas Großes. Manche rumänischen Intellektuellen sagen, dass es aus den Federn eines Rumänen selbst hätte kommen sollen. Andere hatten dann Kritik daran, dass die Sagen bearbeitet wurden. Also das ist dann wirklich auch aus ethnologischer Perspektive interessant zu untersuchen. Also Arthur und Albert Schott und diese Wahrnehmung des Banater Berglands durch ihre Augen, das wird dann im fünften Kapitel vorgestellt. Ein weiteres Kapitel behandelt verschiedene deutschsprachige Persönlichkeiten aus Oravica. Es ging ja wirklich darum, dass diese Persönlichkeiten nicht wirklich Deutsche waren. Also es waren vielleicht ja aus dem Habsburgerreich, da waren wirklich Mischehen, aber sie bekannten sich zur deutschen Sprache. Sie haben diese Sprache benutzt auch im Alltagsleben, auch das Organisationsstatut der Gemeinde. Selbst nach dem österreich-ungarischen Ausgleich hat man in Oravica noch hauptsächlich Deutsch gesprochen. Diese Persönlichkeiten haben sehr viel zur Entwicklung Oravicas beigetragen. Am Anfang zur Entwicklung als Bergort, was zu der Banater-Semmering-Bahn geführt hat. Nachher zur Entwicklung als touristischer Attraktionspunkt mit den ganzen Kurorten in Marilla. Und das zeigt dann auch diese Entwicklung Oravicas vom Bergort, dann eine Neudefinierung zum touristischen Attraktionspunkt, wenn man so sagen.
Und zu einer Kulturstadt. Diese Identität hat sich in der Kultur ausgeprägt. Hast du auch darüber was erzählt oder wie steht's überhaupt?
Einerseits, wie gesagt, die Kari-Arbeiter, die hatten dann ihre Arbeiterkultur mit den ganzen religiösen Festen und diesen ganzen Bräuchen, die das ausmachte. Natürlich gab es dann auch die gehobene Kultur und das erkennt man im Theater. Diesem Theater ist dann das ganze sechste Kapitel gewidmet. Das Theater ist dann auch bis jetzt dieses Symbolgebäude in Oravica. Es gilt als ältestes Theater auf dem heutigen Gebiet Rumäniens. In diesem Theater gab es dann auch viele musikalische Aufführungen. Die Oravicar waren sehr musikalisch. Vielleicht waren die musikalischen Aufführungen sogar wichtiger als die Theateraufführungen. Aber die haben dann alle auch im Theater stattgefunden. Das Theater war auch Sitz verschiedener Vereine, die es da gab. Das Kulturleben war sehr ausgeprägt, vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Da gab es dann auch die verschiedenen Zeitungen, Presse in deutscher Sprache. Ja, es begann mit dem Berggeist als Wochenzeitung, das dann vom Oravica Wochenblatt abgelöst wurde. Da sieht man dann auch in dem Oravica Wochenblatt sehr viele Kritiken und Rezensionen zu Theateraufführungen und musikalischen Aufführungen. Das ist auch sehr schön zu sehen, wie man in einem deutschen Wochenblatt auch mal ungarische oder rumänische Anzeigen fand, was dann auch wirklich diese Multikulturalität zeigt. Es gab diese gehobene Kultur. Nach dem Übergang zu Rumänien kam auch George Enescu nach Oravica und spielte im Theater. Es gab ein besonders schönes und vielfältiges Kulturleben, das leider nach dem Zweiten Weltkrieg dann abgenommen hat.
Warum sollen die Buchliebhaber und nicht nur das Publikum das Buch lesen?
Es ist so ein Buch in der Tradition von Büchern, von Veranstaltungen, die dazu beitragen sollen, dass eben diese Geschichte nicht vergessen wird. Und das ist dann auch der Verdienst von Herrn Erwin Josef Ziglaf vom Demokratischen Forum der Banater Berglanddeutschen beziehungsweise des Kultur- und Erwachsenenbildungsvereins Deutsche Vortragsreihe Reschica. Sie haben es ermöglicht, dass das Buch veröffentlicht wird. Es soll eben dazu beitragen, dass diese Stadt nicht vergessen wird. Ich habe jetzt sehr viele Sachen von verschiedenen Quellen genommen und zusammengefügt. Dass so ein Buch über Oravica in deutscher Sprache, dass es das noch nicht gibt, obwohl verschiedene Aspekte bis jetzt schon bearbeitet wurden. Vielleicht ist es dann ein Interesse auch für Leute, die es gern kompakt haben möchten, in deutscher Sprache. Ich habe gehört, es gibt anscheinend auch andere Studenten, die Interesse haben an Oravica, an dem Theater, die gern weiterforschen würden. Und das ist eine große Freude für mich.
Wenn wir dieses Gespräch mit einem Gedanken beenden würden, welches wäre dieser?
Dass Nostalgie nicht unbedingt schlimm ist und verklärt, sondern auch helfen kann, die eigene Geschichte besser kennenzulernen, auch bei einer wissenschaftlichen Arbeit nicht fehl am Platz ist.